ARD.
Dann habe ich mich tatsächlich mit der Erdnuss so weit auseinandergesetzt, dass ich auch versucht habe, Saatgut zu bekommen. Was sich aber als extrem schwierig herausgestellt hat. Ja, und dann habe ich eine Mitarbeiterin gewonnen, die war für ein Auslandssemester in Uganda und hatte dann im WhatsApp-Status Fotos drinne von Erdnusspflanzen. Ich sage, mega, bringen wir welche mit. Das machen wir.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Willkommen, willkommen, willkommen. Mein Name ist Daniel Hartwig und ich begrüße Sie alle zur nächsten Dschungelprüfung. Maja, was möchtest du?
Damit kommst du aber spät um die Ecke mit der Dschungelprüfung. Das ist noch von Januar.
Ich weiß, aber es ist, ich habe es jetzt, kommt es langsam bei mir hoch, weil in dem Moment bin ich ja so traumatisiert von dem da, was die da machen, dass ich das mit meinem Therapeuten erst wochenlang später aufarbeiten kann. Aber tatsächlich, im Gegensatz zu dir, habe ich ja wahrscheinlich schon die ekligeren Sachen essen müssen.
Was hast du denn schon essen müssen?
Skorpion.
Habe ich auch schon mal gegessen.
Ernsthaft?
Mhm.
Würmer.
Du warst auch in Asien, ne?
Mhm.
Ja, da habe ich das
hast auch schon gegessen.
Ja. Ja, hallo ihr lieben mal? Hörer und Hörerinnen. Ich glaube, wir können einsteigen und erstmal erklären, wo ihr eigentlich wirklich gelandet seid. Ihr seid beim 63 Hektar Podcast gelandet.
Und der Dschungelprüfung für die Ohren.
So nämlich. Mir gegenüber sitzt Kuhlage und ich bin's, Maja.
Maja ist Landwirtin von Geburt an, möchte man sagen. Du bist auf einem Hof groß geworden und dann hat man ja gar keine andere Wahl.
Ja, genau. Ich bin die 11. Generation bei uns und habe Landwirtschaft studiert und bald geht's für mich dann auch wieder zurück auf den Hof.
Und ich habe mit Landwirtschaft gar nichts am Hut. Ich fahre in diesen Tagen über die Felder und Wälder in Niedersachsen und ganz Norddeutschland und wundere mich immer, was da los ist und denke mir, man müsste eigentlich so eine Art, wie soll ich sagen, so Shazam für Stadtmenschen erfinden, mit denen sie so die Landschaft filmen und Shazam oder die App sagt einem dann, was da gerade auf dem Acker los ist.
Es gibt ja schon an den ein oder anderen Feldern so Feldschilder. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, mit einem QR-Code. Da wird einem dann auch einiges erklärt. Meistens ist das so bei Biodiversitätsmaßnahmen, wo man sich fragt, oh, das blüht hier so schön, warum macht man denn das? Da wird dann noch ein bisschen was zu erzählt. Aber ich wette, ich darf ja keine Werbung machen, aber Google Foto würde dir auch noch einiges erklären, was da auf dem Feld wächst.
Ich stelle mir gerade vor, dass da so ein Schild steht, so mit einem aufwendig gemachten QR-Code. Und dann kommt so ein dummer Städter wie ich und fotografiert ihn und dann steht da drunter nur, dies ist ein Acker.
Sie befinden sich in der Natur.
Genau.
Holen Sie mal Tiefluft, sollte Ihnen gut tun.
Ja, also 63 Hektar. Nein, wir sind ja viel mehr als nur eine Dschungelprüfung für die Ohren. Wir wollen nicht weniger als Brücken schlagen zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern, so wie mir, zwischen Städtern und Bauern, zwischen Menschen, die täglich dafür sorgen, dass wir was zu essen haben und Menschen, die in den Supermarkt gehen und sich das alles kaufen und dann einverleiben. Und wir haben festgestellt, dass es da Missverständnisse gibt und Vorurteile und das wollen wir so nicht mehr. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir setzen uns hier mal zusammen und ich stelle ein paar Fragen und Maja antwortet mir darauf.
Und heute antworte ich nicht alleine, sondern wir haben einen Gast, aber da werden wir später genauer drauf eingehen.
Ja, als erstes erstmal großen Dank an alle unsere Hektis, liebe Hektis, so heißt ihr, wenn ihr uns zuhört und regelmäßig 63 Hektar folgt und ihr habt uns wieder überflutet mit vielen Nachrichten und wir gehen später noch genauer auf 2, 3 Nachrichten ein, aber ich möchte an dieser Stelle schon mal Markus danken, Wolfgang hat uns geschrieben, Günther, Matthias aus Hagen, Jasmin hat uns eine Nachricht geschickt mit Kritik und mit Lob und Lutz hat mir ein paar Tipps zu neuen Chips geschickt.
Manchmal kriegen wir sogar Fotos oder auch Sprachnachrichten. Ich finde das echt richtig toll. Da draußen ist schon eine richtige Community und das freut uns richtig.
Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns gerne über 63hektar@ndr.de oder über Instagram oder wo immer ihr uns hört. Und wir freuen uns. Jetzt gibt's ein neues Thema. Darüber reden wir heute. Es geht um Erdnüsse, Chia, Amaranth, Zukunft oder Spielerei. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Und dieses Mal werden wir beide Fragen stellen. Also auch ich komme auf deine Seite rüber und darf mein Gegenüber mit Fragen bombardieren. Denn auch ich kann auf jeden Fall davon lernen.
Ist nicht, ich sag mal so, die Zuckerrübe, die Erdnuss Niedersachsens?
nee, die Erdnuss ist ja so nischig, die ist ja so nischig, deswegen können wir richtig stolz sein, dass wir heute jemanden gefunden haben von den wenigen, die in Deutschland Erdnüsse anbauen, dass man das eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann.
Okay, bevor wir hier aber uns respektvoll unserem Gast widmen.
Gibt's meine Rubrik?
Genau, und da wird's jetzt wieder richtig respektlos. Ich werde in Grund und Boden gedemütigt.
Ich wusste, dass du das wieder so anmoderieren wirst und da wollte ich dir mal sagen, weißt du eigentlich, dass wir jedes Mal hier auf On drücken und du dir dann jedes Mal eine Begrüßung ausdenkst, von der ich nichts weiß? Das heißt, da bist du eigentlich schon der Fiese, der einsteigt und jetzt darf ich halt auch fies sein.
Mayas Landwort.
Ich möchte von dir wissen, was ist denn ein Fallsegel?
Ein Fallsegel.
Ein Fallsegel.
Also, willkommen im Segelpodcast 63 Knoten. Ein Fallsegel ist natürlich ein Begriff aus der modernen Schifffahrt. Fallwinde, man kennt sie ja, südlich des Äquators kommen die häufig vor und die machen Seglerinnen und Seglern das Leben schwer. Und für diese Fallwinde wurde ein Fallsegel erfunden, für den Fall, dass es einen Fallwind gibt, falls da was schiefgehen sollte. Und du merkst, ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
Ja, stimmt.
Fallsegel, habe ich noch nie gehört.
Ein Knoten-Podcast gibt es bestimmt auch, es gibt ja echt für alles einen Podcast, aber wir sind ja hier im Landwirtschaftspodcast, deswegen wird es...
Ist es so ein,
auf
so ein,
dem Hof sein.
Ja, auf dem Hof. Ist es so ein Fallsegel? Ist es was um, ich guck mal rüber zu unserem Gast, nur nicken oder mit dem Kopf schütteln. Weißt du, was ein Fallsegel ist? Er weiß es auch nicht. Wenn er es nicht weiß, woher soll ich das wissen?
Ist tatsächlich so, dass man diesen Begriff auch wenig sagt, aber ich bin mir sicher, er hat es auch schon ein paar Mal gesehen.
Das, was man über der Terrasse drüber hat, damit es nicht so sonnig wird?
Das ist ein Segel. Wie es aussieht? Ja genau, so sieht es aus.
Ah, okay. Ist es etwas, damit bestimmte Ackerfrüchte oder bestimmte geerntete Früchte nicht durch die Sonne so beeinträchtigt werden oder durch den Wind, durch irgendwelche äußeren Einflüsse?
Du bist auf dem richtigen Wege.
Aber
also es ist auf jeden Fall ein Schutz vor etwas. Du musst jetzt nur wissen, vor was.
Fallsegel. Oh, ich weiß. Wenn Früchte an Bäumen geerntet werden, die nicht auf den Boden fallen sollen, dann wird da unten so ein Segel hingelegt, da fallen sie rauf und dann können sie besser eingesammelt werden. Ich glaube, man macht es bei Oliven.
Ich rede von dem Fallsegel, was in einen Anhänger montiert wird. Und das würdest du finden während der Kartoffelernte, zumindest bei uns. Denn du weißt ja, dass Kartoffeln höchst empfindlich sind. Und diese Haut ist so ein richtiges, so eine Schutzhaut. Und wenn die kaputt geht, dann hast du da auch einen größeren Einfluss von Krankheiten und Pilzen bei der Kartoffel. Deswegen möchte man die möglichst sanft abladen. Ja, und wenn du jetzt an einen Anhänger denkst, dann ist das ja Metall. Wenn du da Kartoffeln reinschüttest, dann fallen die ersten, die ja reinfallen, erstmal mit voller Wucht aufs Metall und da würden die kaputt gehen. Und deswegen hängt man da ein Fallsegel rein, damit die Kartoffeln sanft abgefedert werden und dann so abrollen und nicht beschädigt werden. Fallsegel. Oh. Ja, ich wollte dir das erzählen, weil ich das irgendwie ein nettes Detail finde, was zeigt, wie wichtig einem selbst die ersten Kartoffeln sind, die in diesem Anhänger landen und dass man dafür Lösungen sucht.
Spannend, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die wären so ein bisschen robuster, aber man muss mit den Kartoffeln sorgsam umgehen.
Yes.
Auch die dümmsten Bauern gehen sanft mit ihren dicksten Kartoffeln um.
Das war sehr lieb.
So, jetzt wollen wir euch aber nicht länger warten lassen. Wir stellen ihn euch mal ganz kurz vor. Er ist Landwirt aus Niedersachsen. Er macht eigentlich in Spargel, aber widmet sich seit kurzem auch exotischen Ackerfrüchten. Zum Beispiel der Erdnuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, großen Applaus für Steffen Alexander Meyer aus Kirchwalingen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du gekommen bist.
Sehr, sehr gerne. Heute geht es ja ein bisschen um das Thema neue Wege in der Landwirtschaft. Und du hast dich für so einen neuen Weg entschieden.
Warum?
Genau. Läuft das mit dem Spargel nicht mehr?
Ja doch, das mit dem Spargel läuft schon noch, das ist nicht das Thema, aber man muss ja immer ein bisschen mal über den Tellerrand schauen und so ein bisschen experimentierfreudig bin ich dann auch noch und dann widmet man sich auch noch mal anderen Kulturen und anderen Früchten, die vielleicht hier von der entsprechenden Klimaveränderung profitieren und dann kommt man an dem einen oder anderen nicht vorbei und angefangen hat es eben mit der Süßkartoffel, mit der ich vor 8 Jahren gestartet bin. Bin also definitiv einer der Ersten, die hier Süßkartoffeln angebaut haben.
Kennst du noch andere Landwirte in der Umgebung und hilft man sich dann gegenseitig oder ist das fast ein Konkurrenzkampf?
Konkurrenz ist es sowieso nie, wenn eher Mitbewerber. Grundsätzlich bin ich aber in die Gastronomie-Schiene orientiert. Also das heißt weniger der Einzelhandel, mehr im Gastrobereich, weil ich in dem Bereich natürlich mit dem Spargel schon stark zu Hause bin. Und dann ist das natürlich sehr einfach, auch entsprechend den Kundenkreis zu erschließen im gastronomischen Bereich. Mhm. Es ist natürlich auch ein nischiges Produkt, vor allen Dingen am Anfang gewesen.
Ist das wirklich so? Ich bin ein bisschen überrascht, weil also da, wo ich herkomme und lebe, in der Großstadt, da steht Süßkartoffel, also Süßkartoffelpommes zum Beispiel mittlerweile bei jedem Burgerrestaurant mit auf der Karte. Man kriegt Süßkartoffelchips mittlerweile und so, ne?
Ja, aber der Schritt von einer, ich kaufe mir eine Süßkartoffel und schnitz mir daraus Pommes und Chips, der ist relativ aufwendig und der Verbraucher heutzutage hat nicht unbedingt Lust und Laune, das auf sich zu nehmen, diese Mühen. Sie lohnen sich. Regionale Ware kann man dahingehend natürlich verarbeiten. Es ist aber schon aufwendig.
Ich glaube, Kulage, nur weil du irgendwie Süßkartoffeln, Pommes essen kannst, heißt es ja noch lange nicht, dass die aus Deutschland kommen.
Ah,
weißt
okay.
du? Und dass er das jetzt in Deutschland macht, das ist besonders.
Ja.
Ich meine, du isst ja auch Avocado-Brot, das kommt ja auch nicht. Also weißt du?
Ja, das stimmt.
Nur weil es hier zu kaufen ist oder auf der Karte überall steht, es ist noch lange kein deutsches Produkt.
Wo kommen die normalerweise her? Also was ist Haupterzeugerland?
Also im Prinzip subtropische Bereiche, kann man jetzt einfach mal verallgemeinern.
Niedersachsen.
Ein bisschen weiter südlich musst du dich schon einfinden, da wo es auch insgesamt deutlich wärmer ist. Also entspricht also Mittelmeerraum und weiter südlich. Dann,
Südamerika, ne?
Genau.
Ja.
Also ich will mal eine Lanze für die Kartoffelzubereitung, für die Süßkartoffelzubereitung brechen. Es ist ganz einfach. Du nimmst eine Gabel, piekst da um so eine Süßkartoffel mal einmal rundherum rein, dann tust du sie für 15 Minuten in die Mikrowelle und dann ist die weich.
Mit Gabel oder ohne?
Im Interesse der Mikrowelle ohne Gabel. Aber das nur nebenbei.
Aber lass uns mal mehr auf deinen Hof schauen. Kannst du uns mal ein Bild malen? Wie können wir uns das vorstellen? Welche Kulturen baust du generell an?
Genau, also primär baue ich Spargel an. Habe dann noch einen normalen landwirtschaftlichen Betriebszweig eben mit Mais, Erbsen oder allgemein Leguminosenanbau, Grünland, sehr viel Wald, den wir eben selber entsprechend bewirtschaften. Und dann eben auch immer eine kleine Fläche, wo ich mal ein bisschen was ausprobiere. Das sind zum einen ist das die Süßkartoffel als fester Bestandteil. Zum anderen sind es dann auch 4-5 Jahre lang Wassermelonen gewesen.
Nicht im Ernst.
Da ist einer, siehst du, ich erzähle andauernd davon, dass es...
Ich habe sie immer für verrückt erklärt, Melonen. Es gibt doch keinen, der das macht.
Also Melonenanbau geht in Deutschland auch.
Musst du die dann bewässern? Was wollen die dann haben?
Genau, also bewässern muss man sie natürlich, aber da kann man auch ein bisschen in der Trickkiste kramen und entsprechend durch cleveren Einsatz von Folien und Bewässerungsschläuchen, Verdunstung minimieren und die Wassergaben sehr effektiv gestalten durch einen Tropfschlauch. Und dann kann man hier auch wunderbar Melonen anbauen.
Und die sind genauso wie richtige, echte Melonen, also außen grün, innen schön rot, saftig, süß, lecker.
Genau, richtig. Also sie können durchaus mit der Importware mithalten. Sie haben manchmal einen etwas größeren Rand, also etwas mehr weißfleischiges, was eben, ja...
Kann man sich das erklären, warum das so ist?
Einfach die Reifezeit dann am Ende.
Okay.
Ne? So, man muss die Pflanzen vorziehen und dann kann man sie rauspflanzen. Man muss auch ein bisschen tricksen, wenn es dann irgendwie in Richtung...
Was meinst du mit vorziehen?
Also heißt, ich bringe das Saatgut in kleinen Erdpresstöpfen aus, im Gewächshaus und ziehe die quasi vor. Also ich verlängere die Vegetationszeit im Gewächshaus nach vorne rein.
Und das liegt alles in deiner Hand?
Genau, das machen wir alles selber. Und bringen dann die Pflanzen raus. Muss allerdings dazu sagen, die Wassermelonen sind dann bei mir vorletztes Jahr wieder rausgeflogen, weil der Anteil der Naschkatzen auf dem Acker doch deutlich zu groß wurde und mir extrem viel geklaut wurde.
Ernsthaft?
Und wenn dann 60% der Menge am Ende Abnehmer findet, die dafür nicht bezahlen, war das...
Wie Spaziergänge, die daran vorbeigehen und dann sich jedes Mal eine Melone mitnehmen oder
unter anderem
definiere Naschkatze.
Es war tatsächlich, lag das Feld direkt neben einem Blumenfeld zur Selbsternte.
Ach so.
Und man hat das dann für ganz selbstverständlich genommen, da entsprechend auch sich
aber an die glaubst Melonen du, wenn du da so einen kleinen Hüttenstand gemacht hättest mit einer Kasse, dass man dafür dann vielleicht doch gezahlt hätte?
Mag möglich sein.
Dann schnell wieder aufnehmen, nochmal ausprobieren.
So vom Blumenfeld rüber und dann zurück mit den Worten, ich habe hier nur die Melonen getragen. Ne?
Ja, Teddy Dancing.
Okay, das mit den Melonen. Aber ich bin ja fasziniert, dass sowas überhaupt bei uns funktioniert.
Also natürlich dazu sagen, es waren natürlich die 3 oder 4 wirklich sehr guten trockenen Jahre aus Sicht der Wassermelone. Viel Sonneneinstrahlung oder hohe Sonneneinstrahlung. Das hat natürlich der Wassermelone absolut geholfen. Aber es ist halt eben nach einem Punkt mit dem Diebstahl gewesen und da habe ich mich dann gesagt, okay, da habe ich keine Lust drauf, was zu produzieren für andere, die dann da nicht für bezahlen. Da war ich dann am Ende nicht mehr bereit für und habe mich aus der Nische dann zurückgezogen. Zumal die Vermarktung der Wassermelone recht anspruchsvoll ist, wenn die Erntezeitpunkte...
Wann ist der Erntezeitpunkt?
Also irgendwie, sagen wir so Juli, August.
Okay.
Und das hängt dann auch stark mit der Ferienzeit zusammen. Wie liegen die Sommerferien? Weil das ist auch immer, je nachdem, wie die Ferien liegen, kann ich eine Wassermelone gut vermarkten oder weniger gut vermarkten.
Also es ist für dich besser, wenn Ferien sind oder schlechter? Ja,
wenn Ferien sind, werden etwas mehr Wassermelonen verzehrt.
Interessant.
Mhm. Ja, das kommt natürlich dann auch an, wie sind so die Wochenenden. Gibt es da viele Grill-Events dementsprechend? Ist denn das Interesse an einer Wassermelone oder ist es lange heiß? Dann ist eine Wassermelone.
Wassermelonensalat kann ich an dieser Stelle empfehlen.
Ja, oder gegrillte Wassermelone ist auch ganz nett.
Aber sag mal, das ist ja dann, du bist ja dann wirklich so ein Pionier. Ist das, was du da jetzt so gelernt hast, kann man sich irgendwie darauf vorbereiten? Oder ist es wirklich, ich probiere das jetzt mal aus und von meinen Erfahrungen können dann andere profitieren oder ich selber? Oder was nimmst du dann da so mit, jetzt aus dieser Melonengeschichte zum Beispiel?
Also erstmal geht es darum, geht hier der Anbau? Ja, da kommen wir ja gleich auch noch zu dieser einen Special-Kultur. Erstmal geht es um Machbarkeitsstudie, klappt es? Und dann daraus für sich persönlich zu entscheiden, kann man daraus was entwickeln für die Zukunft? Kann man das als eine echte Nische auch auf dem Hof betreiben? Ist das am Ende tatsächlich auch ertragreich? Schlussendlich muss ich auch meine Familie ernähren und dann muss natürlich auch entsprechend das alles vermarktungsfähig sein.
Ist das, was ist eigentlich der anstrengendste Part für dich?
Der anstrengendste Part.
Weil ich glaube, wenn man so Standardkulturen anbaut, dann hat man den Händler nebenan, den ruft man an und sagt, ich habe so und so viel Tonnen Weizen, so und so viel Tonnen das und jenes. Und ich glaube, bei Melonen muss man sich ja fast selbst darum kümmern. Und das ist ja ein Aufgabenbereich, der so neu dazukommt,
oder? Im Prinzip ist das ja bei allen Kulturen, die wir anbauen, ja genauso. Also ich muss mich da um die Vermarktung kümmern und das muss im Vorfeld stehen. Aber man darf auch keine Angst davor haben, mal was Neues auszuprobieren. Und so gehe ich da auch eigentlich ran, sage ich mal so. Und die Fläche, auf der ich dann die Versuche starte, die sind repräsentativ, so dass man dann da auch sagen kann, die Auswertung, die man dann macht, die ist belastbar und kann auch sehen, okay, ich mache davon mehr nächstes Jahr oder eben auch nicht. Ich habe es am Ende dann über einzelne Supermärkte vor Ort vermarktet und ein paar Hofläden waren dabei.
Bekannte Supermarktketten, die man kennt und sind die dann zugänglich für Heimische?
Also Ketten weniger, tatsächlich sind das die privat geführten Kettensupermärkte, also die nicht vom Zentrallager bedient werden, sondern eher die vor Ort sitzen und sagen, so, wir wollen uns, die sich der Regionalität noch ein bisschen mehr versprechen oder sag ich mal, auch die, also auf die Regionalität eingehen, die wirklich sagen, wir definieren Regionalität nicht mit 200 Kilometer, sondern wir definieren Regionalität mit 20 Kilometern, 10 Kilometer, 5 Kilometer. Mhm. Und für die ist natürlich eine Wassermelone der letzte Schrei.
Ja.
Und bist du sehr viel teurer als die Ware, die wir importieren?
Also bei der Süßkartoffel ist das schon ein erheblicher Unterschied. Ich sag mal so, wenn da irgendwo die Importware bei 1,10 € brutto liegt und man dann für die Süßkartoffel aber irgendwo 4,50 €, 4,80 € nimmt, ist das schon ein erheblicher Unterschied. Aber die Qualität ist bedeutend besser bei der regionalen Ware. Mhm. Und da ist jetzt, spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern da spreche ich auch für die Mitbewerber. Mhm. Wenn ich sehe, was da im Supermarkt liegt an Importware, das ist bei mir oft schon Ausschuss gewesen.
Ernsthaft?
Ja.
Ist spannend. Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr hören, weil eigentlich ist die Melone ja nicht dein Steckenpferd, sondern es ist die Erdnuss. Bevor wir uns darüber unterhalten, gucken wir mal woanders hin. Denn du bist ja nicht der Einzige, der sich mit exotischen Ackerfrüchten beschäftigt. Und das machen viele natürlich auch, wie du auch schon gesagt hast, weil der Klimawandel vor der Tür steht und schon mit einem Fuß drin. Und man sich als Landwirt Gedanken machen muss, wo kann die Reise hingehen. Und hier haben wir jetzt mal einen gefunden, der kommt aus Unterfranken, ja, und bewirtschaftet dort einen Betrieb in der Rhön, natürlich auch mit so Klassikern wie Raps, Weizen, Mais und Zuckerrübe. Aber er probiert auch Superfoods aus, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Er heißt Andreas Türk und hat sich der Quinoa verschrieben. Andreas, erzähl mal, wie bist denn darauf gekommen?
Mein Kollege war auf einem Urlaub in Südamerika und ist dann mit der Kultur in Kontakt gekommen und hat gesagt, Mensch, bei den Klimabedingungen, das müsste doch auch bei uns funktionieren. Und da haben wir einen Versuch gemacht und in einem Jahr ist es eigentlich gut gewachsen, aber das hängt auch immer stark vom Jahr ab. Es gibt einfach auch Jahre, wo der Klimawandel einem einen Strich durch die Rechnung macht. Normalerweise geht man ja immer davon aus, dass es heiß und trocken wird und dass die Dürrephasen zunehmen. Jetzt hat man im vergangenen Winter, jetzt aktuell auch, sinnflutartige Regenfälle und das macht natürlich den Kulturen dann sehr zu schaffen. Also das ist dann immer spannend. Jedes Jahr ist unterschiedlich. Da kommt es immer drauf an, kommt wirklich eine heiße, dürre Phase oder kommt sinnflutartiger Regen und da muss man dann drauf reagieren. Wahrscheinlich ist die richtige Vorgehensweise einfach ein Mix an ganz verschiedenen Kulturen bereitzuhalten, dass jede Kultur irgendwo ihre Stärken mit der aktuellen Wetterlage ausspielen kann.
Ich habe mich auch ein bisschen mit Quinoa beschäftigt und habe erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, Quinoa anzubauen. Also schon einfach, aber das Problem ist, dass die Quinoa einen Stoff enthält, der nennt sich Saponine und die müssen entfernt werden, diese Saponine. Und das ist ziemlich aufwendig und deshalb hat Andreas sich ein bisschen umorientiert, hat er mir erzählt und macht jetzt in Amaranth.
Den lassen wir von einem Unternehmen dann puffen. Der heißt bei uns gepuffter Amaranth, wobei es eigentlich ein Poppen ist. Wie ein Popcorn. Das läuft eigentlich ganz gut und wird sehr gut angenommen in Müslis und so weiter. Das hat den Vorteil, dass es auch wächst, aber nicht so aufwendig nachbearbeitet werden muss.
Wusstest du, Kuhlage, dass Amaranth ein Pseudogetreide ist? Und kannst du damit was anfangen, wenn ich das sage? Ich fand es nämlich sehr interessant.
Nee, Pseudo klingt immer so wie, so tut so als ob.
Genau, es tut so als ob oder wir tun alle in der Verwendung so, als wäre es Getreide, weil wir es ja auch zu Mehl verarbeiten, genauso wie wir das mit Getreide machen. Aber es hat gar nicht diese Quellfähigkeit und es hat auch kein Gluten. Deswegen ist es auch so gut für diejenigen, die...
Glutenintolerante
genau,
Menschen.
Genau. Aber grundsätzlich kann man es eigentlich gar nicht so verwenden wie richtiges Getreide. Deswegen Pseudogetreide.
Okay, aber es ist wahnsinnig spannend, dass sowas auch jetzt hier bei uns gedeihen kann, zumindest in Unterfranken, da wo Andreas herkommt. Und ja, manchmal klappt's, manchmal nicht, wenn das Wetter mitspielt. Das ist, sagt Andreas, eine riesen Herausforderung, so ein Nischenprodukt anzubauen. Aber es macht ihm immer noch viel Spaß.
Ja, natürlich. Es ist schon auch der persönliche Ehrgeiz, sich einfach Kulturen zu suchen, die jetzt nicht jeder macht, wo man sich einarbeiten muss. Und dann freut es einen ja persönlich auch, wenn man dann Erfolge erzielt. Also jede Kultur hält ja ihre eigenen Schwierigkeiten bereit. Das könnte man jetzt sagen, Mensch, das ist schon herausfordernd, aber natürlich macht es auch Freude, wenn das dann funktioniert. Also wenn man dann so einen Bestand hinstellt und alle sagen, Mensch, das ist aber schwierig, das ist bei dem und dem nichts geworden und man bekommt es dann selber hin, dann ist es ja auch eine Bestätigung für einen selber, dass man das hinbekommen hat. Ne?
Ja. Ich finde das toll. Ich sage Amaranth aus Unterfranken und Erdnüsse aus Niedersachsen. Und damit zurück zu unserem Gast.
Unterfranken, sagst du. Die springen sich da unten gleich alle an.
Ja, aber tatsächlich reden sie ja so. Ich sage das liebevoll, weil ich bin ein großer Fan von diesem Dialekt.
Na gut, das war, glaube ich, nochmal wichtig, das zu sagen, dass du es liebevoll meinst.
Ich meine das total liebevoll. In Unterfranken gibt's auch keinen Tee. So, wir müssen mal Lothar Matthäus zuhören. Der, wenn der Torwart sagen will, dann sagt er Dorwade. Ich liebe das total, ich finde es herrlich. Aber zurück zur Landwirtschaft. Erdnüsse. Eine Frage, die dir vielleicht gestellt wurde, als du die Idee dazu hattest. Bist du eigentlich bekloppt? Weil Erdnüsse in Niedersachsen, das klingt für mich zu verrückt. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Na, man sitzt dann irgendwann abends mal bei und guckt eine Fernsehsendung von einem anderen Anbieter.
Es gibt auch viele andere Privatsender.
Genau, und bei diesem Privatsender habe ich mir, war am Rande irgendwie die Erdnuss erwähnt. So, das war in den Corona-Jahren und da habe ich so gedacht, oh, irgendwie eine spannende Kultur. Und habe mich da mal ein bisschen reingegoogelt und habe gedacht, boah, cool, die könnt ihr bestimmt auch wachsen. Und dann habe ich mich tatsächlich mit der Erdnuss so weit auseinandergesetzt, dass ich auch versucht habe, Saatgut zu bekommen, Flügelpflanzen zu bekommen, was sich aber als extrem schwierig herausgestellt hat und in der Corona-Zeit dann auch ein paar Mal in der Türkei hängen geblieben ist, das Saatgut oder das Pflanzgut dann in dem Fall, vorgezogene kleine Erdnusspflanzen. Ja, und dann habe ich eine Mitarbeiterin gewonnen, die auch Osnabrück studiert oder zu dem Zeitpunkt studiert hat. Und die war für ein Auslandssemester in Uganda und hatte dann im WhatsApp-Status Fotos drinne von Erdnusspflanzen. Ich sage, mega, bringen wir welche mit. Das machen wir. Wir hatten dann tatsächlich in dem Jahr auch Erdnusspflanzen bekommen und haben dann zusammen mit der Hochschule Osnabrück diese Erdnüsse als solches ausgepflanzt, vorgezogen und haben da dann eine groß angelegte Machbarkeitsstudie von gemacht. Erstmal um zu gucken, geht Erdnussanbau in Deutschland, geht Erdnussanbau in Niedersachsen, was man durchaus bejahen kann. Und das war jetzt tatsächlich der erste Schritt, ja. Und deine erste Frage hin, hat man mich für bekloppt erklärt? Das hat zumindest keiner ausgesprochen, aber denken, gedacht habe ich es mir schon.
Aber du ja in dem Moment, wenn du schon die Frage stellst, Kulage.
Ich weiß nicht mal, wie die wachsen. Das bringt mich zu deiner Frage, Maya.
Erzähl uns was zum Anbau. Wie kann man sich das vorstellen?
Also die werden, das ist eigentlich so eine relativ buschige Pflanze am Ende, die so bis zu 50 cm hoch werden kann. In den Ursprungsländern hier wohl so eher um die 30, 35 cm. Die blüht wunderbar, echt schön. Ganz tolle Kultur.
Welche Farbe blüht die?
Gelb.
Gelb. Kulage, wenn du das mal siehst, kann jetzt auch sein, dass das Erdnuss ist.
Okay, also laufe ich an jedem Rapsfeld vorbei und sage, Leute, Erdnüsse.
Aber das Rapsfeld ist zu hoch. Also kannst du das schon wieder ausschließen. Und bildet dann eben so einen relativ großen, buschigen Teppich. Und dann haben die so eine Art Markstämme, also so kleine Triebe, die bildet die Pflanze aus. Und wenn die fertig ausgebildet sind, wächst davon eine gewisse Anzahl, so um die 20%, wachsen dann wieder in die Erde rein. Und an diesen Trieben, nenne ich es mal, da entstehen dann in der Erde die Erdnüsse. Verrückt. Und die Erdnuss
hat
selbst...
Wie gut das gewordet ist, ne? Erdnüsse, weil sie wirklich in der Erde wachsen.
Ja, richtig. Aber die Erdnuss hat eigentlich, ist ja gar keine Nuss, ist ja eine Leguminose, also hat eher was mit der Erbse zu tun. Und wenn man ganz frisch eine Erdnuss aus der Schale pult, schmeckt das total nach Erbse, wie frisch von Oma aus dem Garten.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, dass ich bei Wikipedia über die Erdnuss gelesen habe. Erdnüsse kommen oft geröstet und gesalzt in den Handel, also auch als Zutaten in Süßigkeiten. Die mit Schale gehandelten Erdnüsse sind in der Regel ebenfalls geröstet. Ungeröstete Erdnüsse schmecken nach Bohnen, verursachen Blähungen und halten sich nicht so gut wegen so einem Schimmel. Also die ist ganz schön problematisch, die kleine Erdnuss, oder?
Also wir hatten jetzt Gott sei Dank keine Probleme mit Schimmel oder irgendwas dergleichen. Wir haben die dann geerntet und da das natürlich auch noch ein Versuch war, der entsprechend ausgewertet werden wollte, musste man natürlich auch viele Parameter noch erfassen. Wie viel Grünmasse?
Gibt es dafür schon, sorry, rette ich mal kurz rein, Erntetechnik oder macht ihr das per Hand? Wie kann man
das? Das war natürlich alles per Hand.
Und richtig. Die Erdnuss ist auch in so einem Damm, oder? Ähnlich wie der Spargel.
Also ursprünglich pflanzt man ja die Erdnuss eigentlich, sag ich mal, auf so kleinen Hügeln, eher so wie ein Kartoffeldamm. Mhm. So. Beziehungsweise ebenerdig und dann werden die in den Ursprungsländern mit so einem Scheibenflug, also mit einem Gerät auf die Seite gedreht, das Grün nach unten und die Wurzeln dann nach oben, wenn man so will, und die Erdnüsse dann nach oben, dann trocknen die da an der Luft nochmal ein, zwei Wochen ab bei hoher Sonneneinstrahlung und dann kann man die mit einem Erntegerät auflesen und die Erdnüsse quasi wie eine Art Mähdrescher ernten. Mhm. Das können wir natürlich alles nicht machen, weil irgendwann im September natürlich die Wetterbedingungen bei uns nicht so sind, dass ich sagen würde, dass es trocken ist. Und dann kommt auch irgendwann dann die Spätfröste, die auch nicht gerade, oder die ersten Fröste, die natürlich auch nicht gerade hilfreich sind. Und dementsprechend haben wir die natürlich dann per Hand gerodet oder per Hand rausgezogen, geguckt, dass ja nichts abfällt, dass jede Erdnuss auf dem Weg nach Hause findet. Und dann wurde jede Pflanze katalogisiert, geguckt, wie ist das Grün, wie viele Erdnüsse und im späteren Verlauf natürlich,
was für, das ist auch voll dein Geschmack hier, Erdnüsse. So eine Einzelbetreuung für jede einzelne ein Pflanze, Prinzip, liebevoll.
Ja. Ganz genau, die wurden alle zärtlich dann geerntet und gewogen im Prinzip.
Von glücklichen
Erdnüssen. Und dann haben wir am Ende natürlich dann eine Auswertung gemacht, wie sind die Qualitäten. Wir haben noch ein bisschen rumexperimentiert, um zu gucken, bringt ein Anbauverfahren ebenerdig Vorteile gegenüber einem, so wie wir es gemacht haben, in einem Spargeldamm.
Aber wie trocknet ihr das dann, wenn es draußen nicht mehr geht?
Genau, also wir haben zu Hause auf dem Hof eine Holzhackschnitzelheizung und die Möglichkeit auch, deswegen haben wir es überhaupt, wir müssen ja die Süßkartoffeln, um jetzt mal wieder zurückzuspringen, müssen wir, damit wir sie haltbar machen können, Wärme behandeln. Das heißt, bei einer gewissen Temperatur, über eine gewisse Dauer trocknen wir quasi die Schale der Süßkartoffel ein und kriegen sie damit lagerfähig bis, also ungefähr 8 bis 9 Monate lagerfähig.
Wow.
Auf jeden Fall haben wir natürlich die Trocknungsmöglichkeiten, die wir dann in dem Fall dann auch genutzt haben, um dann das Ganze ein Stück anzutrocknen und das quasi zu imitieren. Und dann haben wir natürlich die Erdnüsse abgepflückt, durchgezählt, durchgewogen und so weiter.
Aber braucht das viel Fläche? Also muss ich die irgendwie ausbreiten oder kann ich die einfach, also die Erdnüsse jetzt... Oder
na, die waren jetzt in Kisten gestapelt und je Parzelle durchsortiert, durchnummeriert und dann haben die einfach in Kisten getrocknet. Sind die da angetrocknet und dann haben wir sie auseinandergelegt und dann entsprechend weiterverarbeitet.
Das klingt jetzt ziemlich aufwendig. Das klingt auch ziemlich abenteuerlich und ein bisschen so nach Pionierarbeit und Jugend forscht, so ein klein bisschen. Aber es geht ja so ein bisschen um die Frage, wie kann sich die Landwirtschaft auch wappnen, einrichten auf die Zukunft, die ja möglicherweise vom Klima und vom Wetter ja auch anders aussehen wird. Hältst du es für möglich, dass aus so einer Nische irgendwann mal etwas Rentables wird?
Es kommt natürlich immer darauf an, wie kriege ich das Ganze vermarktet. Das ist der erste Schritt, den man sich stellen muss. Kriege ich das gegenüber der Importware irgendwo gerechtfertigt? Dann auch die womöglich zigfachen Preise irgendwie durchzusetzen. Und dann geht es natürlich beim großen Punkt weiter Erntemenge und natürlich die Ernte selbst. Ja, es schlummert da eine kleine Idee im Kopf, dass wir die auch maschinell ernten können. Wir können die Süßkartoffel auch maschinell ernten und trotzdem diese lange Lagerfähigkeit hinbekommen. Die Technik könnte ich auch dafür einsetzen, um die Erdnüsse entsprechend quasi zu roden, um mir diesen Arbeitsschritt des Rausziehens dann zu erleichtern. Aber worum wir nicht drumherum kommen, ist halt eben, wie gesagt, dieses ganze Thema mit der Trocknung und der Weiterverarbeitung. Erdnuss wird eine Nische bleiben, ganz klar. Du hast es gesagt, das ist super aufwendig. Man muss dafür auch personelle Ressourcen haben. Das ist natürlich in Sachen Facharbeitermangel und so sicherlich auch ein großer Punkt, der da einschneidend wirkt. In meinen Augen, bei mir betrieblich, wird es eine Nische bleiben. Ich will aber trotzdem sehen, dass ich da nochmal auf Werte komme, die für mich das auch so darstellen, dass das rentabel ist. Gleichwohl, ich weiß, dass ich mit der regionalen Erdnüsse, wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt 10 Tonnen Erdnüsse da zu Hause liegen. Ich glaube nicht, dass der deutsche Markt in der Lage wäre, das aufzunehmen. Mhm. Das gleiche Problem bei der Süßkartoffel auch. Früher, als ich da mit den ersten Mengen am Markt war, wenn ich da so 1-2 Tonnen in Hamburg auf den Markt gepackt habe, ging 3-4 Monate lang gar nichts. Und so ähnlich stelle ich mir das bei der Erdnuss auch vor. Und dementsprechend muss man da ein bisschen dem Markt angepasst auch produzieren.
Okay. Spargel wirst du weitermachen?
Ja, Spargel wird weiterhin die Hauptkultur sein.
Also neue Wege verdrängt nicht die traditionelle Landwirtschaft.
Nein,
bei dir.
Das sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Nein.
Naja, also ich habe hier mal eine spannende Zahl, die will ich euch mal mit euch teilen. Und zwar gibt es ein Projekt in Süddeutschland, das nennt sich Future Crop. Und die testen Ackerfrüchte der Zukunft. Exotische Ackerfrüchte und gucken, wie rentabel oder wie ertragreich die hier in Deutschland produziert werden können. In Unterfranken zum Beispiel haben sie dort Körnerhirse angebaut und haben festgestellt, dass sie mit 7,1 Tonnen pro Hektar über dem Ertrag von Körnermais, der nur durchschnittlich 6,6 Tonnen pro Hektar abgeworfen hat, liegen. Das heißt also, es
braucht aber dann auch hier den Hirsemarkt. Nur viel Ernten hilft ja dann nichts, wenn es am Ende keiner auf dem Teller haben möchte.
Absolut, absolut. Aber für mich ging es jetzt erstmal so um die Frage, ist das überhaupt klimatisch hier bei uns möglich so? Als Laie frage ich mich, im Winter ist es kalt, im Sommer ist es irgendwie nass. Das wird sich jetzt langsam verändern, aber das bringt uns noch lange keine Ananas hier in den Vorgarten. Ne?
Das ist richtig, aber Hirse würde ja hier in Norddeutschland genauso gut wachsen. Wächst hier auch schon bei Berufskollegen. Aber es ist immer wieder der gleiche Punkt. Am Ende bezahlt der Verbraucher das oder nicht? Ist er bereit dazu, das vielleicht 4- oder 5-fache dafür zu bezahlen oder eben nicht? Wie sind die Einkaufspreise, die Importpreise? Und da findet ein starker Verdrängungswettbewerb statt.
Genau, Landwirtschaft ist eben global.
Genauso wie man es jetzt aktuell zum Beispiel sieht, die ganzen Getreidepreise rauschen in den Keller durch die Öffnung des Marktes für die ukrainische Ware. Und qualitativ kommt gerade sehr wenig gute Qualität in Europa an. Spielt aber gerade keine Rolle, sondern es geht quasi nur auf den Markt über die Menge, die reinschwemmt. Und der Preisverfall ist gigantisch. Und da sehe ich halt eine große Angst, oder habe ich eine große Angst tatsächlich, was das mit dem Markt macht. Großes andere Thema ist noch das Sonnenblumenkerne kommen ja auch stark aus der Ukraine. Ich baue auch Sonnenblumen an für hofeigenes Öl. Und ich habe natürlich auch immer Übermengen an Sonnenblumenkernen, die ich weiter vermarkten würde wollen, wo letztes Jahr oder vorletztes Jahr sehr gute, ertragreiche Möglichkeiten da waren, weil der ukrainische Markt eben abgekoppelt war.
Was ist das dann für eine Qualität? Also von den Sonnenblumenkernen, ist das essbar oder ist das für andere?
Das, was aus der Ukraine kommt?
Nee, das, was du hast auf deinem Hof.
Bei mir geht es tatsächlich nur um Öl in erster Linie. Mhm. Dass ich das eben dann bei einer regionalen Presse, die ich mir anmiete, dann entsprechend mein eigenes hofeigenes Öl produziere,
was dann sehr hohe Qualitätsstandards durchlaufen muss mit Reinigung und so weiter.
Aber zum Verzehr?
Zum Verzehr,
okay. Ja. Okay.
Also es ist jetzt kein Fritteusenöl oder sowas.
Ja, okay. Mhm.
Das bringt mich auch zu einem interessanten Thema. Man hört immer wieder, oder die Landwirte, auch im Zusammenhang mit den Treckerprotesten, beschweren sich auch immer wieder über Gängelungen, über zu hohe Regulierungswut, auch aus Brüssel, über die Auflagen, die gemacht werden, die weltfremd sein. Das hört man immer wieder. Wie ist das, wenn man neue Wege gehen will? Wird es einem da leichter gemacht? Hat man es genauso schwer wie mit älteren Kulturen? Oder gibt es da so eine Art Gründergeist, der sich auch niederschlägt in Förderung durch den Staat?
Also Förderung für irgendwelche besonderen Kulturen habe ich bisher nicht erhalten. Und ich wüsste auch nicht, wo es diese in dem Umfang gibt, dass das Ganze auch irgendwo zumindest kostendeckend abläuft. Mhm. Es bleibt am Ende einfach Pionierarbeit und den Willen, irgendwie was zu verändern und zu bewegen. Und manchmal sind es auch nur vielleicht kleine Impulse, die ja daraus hervorgehen, für andere Landwirte vielleicht zu sagen, Mensch, Erdnuss hört sich ganz, ganz interessant an, ist für uns aber vielleicht uninteressant, aber vielleicht eine Art, die der Erdnuss irgendwie nah ist, vielleicht dann doch zu nehmen, was ich gerade vielleicht nicht denke. Also ich glaube, das sind diese Impulse, die man dann da setzen muss und selber verfolgt.
Ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch an unsere Podcast-Folge mit Malte Messerschmidt.
Ja, über Chiasamen.
Ja, Folge
11.
Folge 11, guck mal, du weißt das. Folge 11. Und das fand ich toll, weil der hat nicht nur an die Produktion gedacht, sondern direkt gleich die Vermarktung mit im Kopf. Und das finde ich spannend, dass der nicht nur die Chiasamen, die man sich über das Müsli macht, sondern der hat ja dann auch so direkt Öl draus gemacht.
Seife, und Creme.
Eine Pflegeproduktlinie, wo man sich denkt, okay, da ist einer Landwirt und der macht jetzt auf einmal ein Creme. Ist das so? Ist sowas wahrscheinlich auch die Idee für die Zukunft, dass sich Landwirte auch nicht nur an neue Kulturen gewöhnen müssen oder sich dahingehend öffnen müssen, dass anderes Zeug auf ihren Feldern steht, sondern dass sie auch irgendwann andere Produkte machen als nur Sachen zum Essen?
Ich glaube, man muss grundsätzlich offen sein, auch ein Produkt in der Tiefe vielleicht nochmal weiter zu verarbeiten in Bereiche, die sonst eigentlich unüblich sind. Sprich also irgendwie, wenn man sich die Sonnenblumen anguckt, ist es zum einen das Öl, ja, das ist eine tolle Sache. Man kann aber auch entsprechend die Sonnenblume logischerweise als Kerne verarbeiten und vermarkten. Aber auch, wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, dann vielleicht als Vogelfutter.
Aber ich will nochmal ganz kurz auf die Erdnüsse zurückkommen. Wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe und mir so eine Dose gesalzene, geröstete Erdnüsse hole, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da welche von deinen dabei sind?
Ja, ziemlich null.
Ja?
Ja, also die Erdnüsse haben mich jetzt weiterverarbeitet in erster Linie für Öl.
Oh, Erdnussöl.
Genau. Ich habe mir eine kleine Ölpresse gekauft, weil ich natürlich, das große Wort sind ja Kreuzallergene, Kreuzverschleppungen und sowas für die große Hauptmühle. Es gibt ja eben viele Leute, die auf Nüsse allergisch reagieren. Und da muss man natürlich aufpassen, dass dann nachher nicht beim Sonnenblumenöl in Zukunft draufsteht, könnte Spuren von Erdnüssen enthalten. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich mir eine ganz, ganz kleine Presse gekauft, um diese Kleinstmengen, die wir da geerntet haben, entsprechend weiter zu verarbeiten. Das heißt also, ich habe da erstmal Öl draus geholt. Und dann beim Pressen entsteht so eine Art, so ein Erdnussmark, nenne ich es mal. Und wir haben vor Ort uns so eine kleine Eismanufaktur, Michele, richtig cooler Typ.
Unsere Augen leuchten
Eis. Mit bürgerlichem Namen Michael Schröder. Aber Michele hört sich besser an.
Ein bisschen Italiener.
Und der macht tatsächlich aus diesem Erdnussmark sein Erdnusseis.
Ja. Cool.
Das kann die heimische Ware kann tatsächlich auch mit der Importware mithalten. Da gibt es keine, auch geschmacklich keine Unterschiede.
Mhm. Ja. Cool.
Natürlich ist das eine für 1,99 das Kilo zu haben und das andere ist zum jetzigen Zeitpunkt echt viel zu teuer. Weil natürlich auch der Aufwand jetzt, wenn man das wirklich sauber rechnen, durchkalkulieren würde, was der Spaß gekostet hat jetzt, man da deutlich, also tatsächlich irgendwo vierstellige Kilopreise gerade generieren müsste, damit das letzte Jahr null ist. Das ist natürlich nicht marktüblich, also nicht marktmöglich oder letztlich auch im Markt nicht durchsetzen. Aber schlussendlich muss man mal gucken, dass man da in vernünftige Bereiche kommt und das wird dann nachher über die Menge funktionieren.
Ja, du hast gerade gesagt, irgendwie um die anzuteasern, das heißt, du willst es weitermachen?
Genau, ich werde dieses Jahr dann den nächsten Schritt gehen, dass ich also gucke, wie kann ich das Ganze intensivieren.
Also das heißt, es geht wirklich schon bei dir auch ums Geld verdienen. Ne? Es ist jetzt nicht nur Hobby und Spaß und Spaß an der Freude.
Ich sag dir genau.
Überraschung, cool. Jedes Mal bist du fasziniert, dass Landwirte davon auch leben müssen.
Es geht natürlich auch darum, dass ich davon leben kann, genau. Dass ich davon primär leben kann, sehe ich jetzt noch nicht. Aber zumindest, dass es einen Teil zum Betriebsergebnis beiträgt. Aber davon sind wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Jahre entfernt. Jetzt geht es einfach darum, aus dieser Machbarkeitsstudie heraus, indem man viele Ideen noch gesammelt hat und Eindrücke, wie kann man es nächstes Jahr, also dieses Jahr, besser machen, intensiver machen, wie kann man vielleicht einzelne Prozessschritte optimieren. Also das ganze Unkrautjäten war ja ein Riesenthema letztes Jahr. Irgendwie bald 150, 200 Arbeitsstunden nur für Unkraut ausziehen. Da habe ich natürlich wenig Interesse dran und das muss ich natürlich durch eine deutlich höhere Pflanzendichte, also wenn du dir dann dieses Beet vorstellst, wo vorher dann vielleicht 8 waren auf einen Meter verteilt oder 6, dass man dann eben sagt, ich mache da 20.
Spannend. Also
fand ich auch sehr spannend.
Ja, auch Hinweis an unsere Hackdies, wenn ihr demnächst mal durch Niedersachsen fahrt und euch wundert, was ist da für ein Kraut auf den Feldern, was gelb blüht, dann könnte es die Erdnuss sein von Steffen aus Kirchwarling. So, also wir halten fest, es ist noch Nische, aber es bietet große Chancen. Das finde ich toll und irgendwie so mein großes Learning ist, Melonen aus Niedersachsen. Ich bin sehr sauer auf die Menschen, die einfach weggeschleppt haben, weil ich würde wirklich gerne mal eine Melone aus Niedersachsen probieren. Hoffentlich kommt das wieder. Ich weiß, es gibt auch noch andere Bauern, aber jetzt, wo du schon mal da bist, würde ich natürlich gerne eine von dir essen. Aber vielleicht ist das Unrechtsbewusstsein der Menschen in Niedersachsen ja irgendwann so groß, dass sie sagen, ich lasse die doch lieber liegen. Da hat jemand Arbeit reingesteckt.
Und ich hoffe, noch ein Learning, und das ist das, was ich auch so mitnehme, ist, aller Anfang ist schwer, ne? Also gerade wenn man irgendwie versucht, Pionierarbeit zu leisten, wie viel Handarbeit da drin steckt, dass du einfach noch keine technischen Hilfsmittel so richtig gerade hast, die auch vielleicht neue Dinge anschaffen musstest. Also das bewundert mich dann immer, was einen so antreibt und ich finde es cool, dass du das wagst.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank für deinen Besuch. Alles Gute für dich und deine Erdnüsse und wer weiß, ob wir dich nicht in ein paar Folgen wieder hier haben und dann bringst uns Mangos, Avocados und Bananen mit.
Nehme ich jetzt als Auftrag mit, kriegen wir hin.
Hack dir Post.
Ich wollte mich einmal auf die letzte Folge beziehen. Da haben wir gesprochen über Klimawandel. Es war eine sehr, sehr komplexe Folge. Ich glaube, wir haben viel angerissen. Ich möchte mich da nur einmal korrigieren. Ich sage die ganze Zeit klimatische Veränderung. Ich dachte, ich hätte mal Klimawandel, mal klimatische Veränderung gesagt. Genau, ich spreche da über den Klimawandel.
Und zum Klimawandel kommt auch eine Nachricht von Doris. Sie kritisiert mich. Kuhlage, als Verbraucher. Sie schreibt.
Aber gut, dass du das noch selber vorliest.
Sehr ja, schön. Ich bin immer offen für Kritik und für die vor allem. Denn Doris kritisiert mich, weil ich zwar vorgeschlagen habe, die Moore wieder zu vernässen, was lange dauert, aber selbst nicht so richtig an meinem Einkaufsverhalten was ändere. Sprich, Verbraucher werfen Lebensmittel weg, weil sie zu viel eingekauft haben. Sie schreibt zum Beispiel, du möchtest, dass wir keine Pflanzen anbauen, um damit Tiere zu füttern, bist aber nicht bereit, auf Fleisch zu verzichten. Und wenn Verbraucher bedarfsorientierter konsumieren würden, hätten wir keine Überproduktion mit Einsatz von unnötigen Mitteln. Schließlich werden die Nahrungsmittel, die im großen Stil weggeworfen werden, ja mit großem Aufwand erstmal hergestellt. Absolut richtig. Sie schreibt weiter, es gibt eine Menge zu tun, aber als Verbraucher muss man auch mal bei sich selbst anfangen und nicht immer jemanden suchen, der nun endlich mal was tun muss. Und es gibt genug Möglichkeiten, gleich damit anzufangen. Als Beispiel schreibt sie noch, man kann aus altem Brot Croutons machen. Das stimmt. Ich nehme die Kritik an und wenn das so rüberkam, dass ich mal allen anderen den schwarzen Peter zuschiebe und bei mir selber nichts machen will, dann ist das ein Eindruck, den ich nicht erzeugen wollte. Tatsächlich geht der Auftrag wirklich an mich selber. Und was
auch
du,
an dich selber.
Auch
ne?
an mich
ja,
selber.
Ja, ja.
Ich tatsächlich habe ich mir vorgenommen, passgenauer einzukaufen und auch ein bisschen weniger von allem zu kaufen und zu gucken, dass ich nicht so viel wegschmeiße.
Ich glaube, da kann sich aber jeder eine Notiz machen, oder? Wenn wir mal alle ehrlich sind, ich glaube, und das sagen ja auch die Zahlen, wir schmeißen noch genügend weg.
80 Kilogramm pro Jahr pro Kopf, das ist definitiv zu viel. Oder 70, irgendwas zwischen 70 und 80. Okay, vielen Dank, Doris, für die Nachricht. So.
Lass uns mal rüberspringen in die nächste Rubrik.
Ach was.
In dieser Rubrik darf ich dich ja immer überraschen, hoffentlich mit etwas, was du noch nicht gehört hast, was es Neues in der Branche gibt oder worüber ich so gestolpert bin. Und zwar habe ich gelesen, dass die Deutsche Ernährungsgesellschaft mal wieder eine Ernährungsempfehlung rausgegeben hat. Das macht sie jedes Jahr. Und was glaubst du, steht da drin?
Ich glaube, es steht drin, dass wir weniger essen sollen. Wahrscheinlich.
Weniger essen alle erstmal allgemein,
alle,
ne?
Alle weniger essen. Wir sollten mehr auf Erdnussprodukte zurückgreifen. Vielleicht empfiehlt sie das zu Freude.
Witzigerweise stimmt das, denn die Überschrift des Artikels der Tagesschau ist mehr Nüsse, weniger Fleisch. Das fand ich nämlich auch einen sehr runden Abschluss zu dieser Folge. Und dann gab es natürlich Empfehlungen, wir sollen mehr Pflanzen essen, viel Wasser trinken und die Süßigkeiten auch mal beiseite lassen. Das hat mich jetzt nicht so erschrocken. Aber dann ist hier eine konkrete Angabe über wie viel Gramm Milchprodukte wir pro Tag essen sollten. Was glaubst du, wie viel Gramm sind das?
Boah, keine Ahnung, 500?
400. Und wie viel Gramm Fleisch pro Woche?
Keine Ahnung, 600?
300.
300?
Und das ist die Hälfte von der Empfehlung aus dem letzten Jahr.
Oha. Boah, 300 ist ganz schön.
Jetzt sagst du, oha, du musst doch ach was sagen.
Ach was.
Und übrigens haben sie diese 300 Gramm so festgelegt, weil wir nur, wenn wir 300 Gramm Fleisch essen, auch unsere Nachhaltigkeitsziele einhalten können, die wir uns bis 2030 vorgenommen haben. Mhm. Also ja. Ich fände jetzt interessant, ob mehr trotzdem immer noch gesund wäre für den Menschen, für die Gesundheit. Vielen Dank, Kulag, es war sehr schön. Vielen Dank auch an dich für die ganze Information.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank, lieber Steffen. Vielen Dank, liebe Maja. Dann gebt uns mal ein Like und folgt uns unbedingt in der ARD Audiothek. Da gibt's auch alle vergangenen Folgen von 63 Hektar.
Und ich persönlich würde es auch cool finden, wenn ihr uns helft, den Podcast ein bisschen zu streuen. Zum Beispiel, wenn ihr den in die WhatsApp-Story packt oder auf Social Media teilt.
Ja, wenn er euch gefällt, bitte erzählt es allen davon. Aber wenn ihr auch in der ARD Audiothek dabei seid und uns hier schon hört, dann empfehle ich euch dringend den Podcast Wissenswerte von RBB24 Inforadio. Da gibt's Antworten auf Fragestellungen rund um Wissenschaft und Forschung. Zum Beispiel, wie funktioniert der Storch oder was Roboter von Spinnenbeinen lernen können? Ja, das gibt's alles in der ARD Audiothek.
So sieht's aus. Und wir stellen ja immer ganz gerne nochmal so eine offene Frage an euch, damit wir wieder in den Austausch gehen können. Wie sieht's denn aus bei den Landwirten, auch diejenigen, die vielleicht auch Pionierarbeit leisten? Was macht ihr so Neues, anderes, was Kuhlage vielleicht noch nicht kennt? Da würden wir natürlich irgendwie gerne Nachrichten lesen. Und jetzt hast du bestimmt auch noch eine Call to Action für die Stetis.
Unbedingt. Habt ihr schon mal bestimmte Sachen ausprobiert, die jetzt eigentlich normalerweise nicht bei den Deutschen auf dem Teller landen, wie zum Beispiel Quinoa? Also wie steht ihr so neuen Ackerfrüchten gegenüber, die man bei euch im Supermarkt findet? Erzählt uns davon.
Schreibt einfach an 63hektar@ndr.de.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid und noch ein paar neue Leute mitbringt.
So sieht's aus. Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.